Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er ist der oberste Repräsentant von rund 2,5 Millionen Protestantinnen und Protestanten. Thomas Wipf, Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds. Ende Jahr tritt er zurück. In den 12 Jahren seiner Amtszeit hat er den Schweizerischen Rat der Religionen und das Open Forum Davos initiiert und brachte damit den Protestantismus mehr ins Gespräch. Warum sollen sich Kirchen in die Wirtschaft einmischen? Wie geht es der Ökumene? Und was heißt reformiert sein heute? Hans-Jörg Schulz und Heidi Kronenberg in einem österlichen Gespräch mit Thomas Wipf.
Thomas Wipf, Ostern ist für die Christenheit das wichtigste Fest im Jahr. Was bedeutet Ihnen Ostern?
Karfreitag und Ostern gehören zusammen, weil beide menschliche Grundsituationen spiegeln. Am Karfreitag das Erlebnis des Verlustes, des Todes, der Angst, der Perspektivenlosigkeit. Und Karfreitag sagt uns, auch da sind wir nicht allein, von Gott getragen. Und Ostern spiegelt das menschliche Erleben, dass wir wieder Boden finden, im wörtlichen Sinne aufstehen können, vielleicht auch mit Hilfe anderer Menschen wieder Hoffnung gewinnen, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und für uns Christinnen und Christen ist das die Kraft Gottes, die uns geschenkt wird durch das Geschehen an Ostern.
Dieses Aufstehen wird symbolisiert durch die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Und in den meisten Menschen, auch in den Gläubigen oder auch bei den jüngeren Menschen und so, stößt das ja doch oft auf Unverständnis. Das ist einfach fremd als Bild. Wie können Sie diesen Leuten die Auferstehung erklären?
Es ist mir nicht anders gegangen. Ich habe über Umwege Theologie studiert und die leibliche Auferstehung war ein Bild, eine Vorstellung, mit der ich nicht viel anfangen konnte. Ich habe aber in meiner Zeit als Pfarrer in einer Gemeinde, in einer reformierten Kirchgemeinde, viel gelernt. Und ich habe gelernt, zum Beispiel, als ich am Grab eines Menschen stand, ganz konkret eines Vaters, seine Kinder, seine Frau war da, da war es nötig und ich konnte es auch aus Überzeugung sagen, das ist nicht das Letzte, dass wir hier jetzt am Grab stehen. Es gibt eine Hoffnung darüber hinaus. Die Bibel nennt das die Auferstehung, die leibliche Auferstehung. Ich denke, viel wichtiger ist das, was damit gemeint ist mit dem Bild, als dass wir es rational erklären können. Aber es ist eine Erfahrung, die Menschen machen.
Es geht ja uns auch oft so mit anderen Bildern, mit der Jungfrauengeburt zum Beispiel oder mit dem Phänomen der Himmelfahrt, dass wir einfach sagen, ja, das gibt's doch gar nicht.
Die Bibel ist ein Bilderbuch und da gibt es Bilder, die wir alle verstehen, in allen Kulturen. Der gute Hirte, die Menschen als Salz der Erde, die etwas bewirken müssen und sollen. Jesus als das Licht der Welt, das verstehen wir. Daneben gibt es Bilder, die schwieriger sind. Die Jungfrauengeburt, das ist keine medizinische Aussage, sondern will wohl zum Ausdruck bringen, die Besonderheit des göttlichen Menschen, Jesus Christus, der auch in dieser Hinsicht besonders ist.
Thomas Wipf, seit 12 Jahren sind Sie Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Hat sich dieses Amt auf Ihren Glauben ausgewirkt?
Mein persönlicher Glaube wurde sehr stark geprägt in meiner Zeit als Pfarrer in einer Kirchgemeinde. Dort ging es um die Frage, wie kann Glaube sich auswirken für das Leben in freudigen und schwierigen Situationen, um Trost, um Begleitung, um Seelsorge. Und jetzt in dieser gesamtkirchlichen Tätigkeit habe ich erfahre es jeden Tag, dass Glaube sich auch auswirkt auf die Gestaltung des Zusammenlebens, dass ein Staat, ein politisches System Menschen braucht, die Werte haben, die eine Hoffnung haben, die eine Perspektive haben. Also die Relevanz des Glaubens auch über das persönliche Leben hinaus. Und weltweit die Kraft des Glaubens als Kraft der Gerechtigkeit. Menschen, die den Mut haben, die Zivilcourage von ihrem Glauben her aufzustehen und für ihre Lebenssituation und die Lebenssituation anderer Menschen einzustehen.
Wir denken ja sehr stark in Hierarchien in unserer Gesellschaft. Sie sind Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Würde man es hierarchisch sehen, müsste man sagen, der oberste Reformierte in der Schweiz. Das heißt, Sie nehmen auch ein Stück an der Macht teil. Was hat denn Macht für Sie bedeutet in diesen 12 Jahren und wie hat Macht Sie vielleicht auch verändert?
Ich habe ein unverkrampftes Verhältnis zur Macht, weil Macht nach unserem evangelischen Verständnis immer eine verliehene Macht ist, eine Macht, die von der Glaubensgemeinschaft Menschen übergeben wird. So stehe ich den Menschen in unserer Kirche nicht vor, sondern in ihrem Auftrag repräsentiere ich zusammen mit meinem Rat den schweizerischen Protestantismus national und international. In unserer reformierten Überzeugung gibt es eine große Skepsis gegenüber allem, was sich zwischen den Menschen und Gott stellen will. So dass mein Problem nicht war, zu viel Macht zu haben, sondern fast eher zu viel Verantwortung und wenig Kompetenzen, das umzusetzen. Ich erinnere mich auch an den Liedvers aus unserem Kirchengesangbuch: Mit unserer Macht ist nichts getan. Das ist entscheidend und das macht uns auch mutig, gegen Machtanmaßung, Machtmissbrauch anzukämpfen. Ich denke, dass unsere Kirchen hier noch mutiger sein sollten gesellschaftlich.
Wäre es nicht einfacher für Sie im Umgang mit den Mächtigen? Sie würden doch klarer hierarchisieren, also Sie wären zum Beispiel ein Bischof. Wäre es nicht einfacher, wenn Sie dann mit einem Bundesrat reden?
Meine Erfahrung zeigt das nicht. Wir haben direkten Zugang zu Menschen, die national politische Verantwortung haben, zu Mitgliedern unseres Bundesrates. Aber das ist auf einer inhaltlichen Ebene. Das ist eben gerade nicht gestützt durch Hierarchie. Natürlich, manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich zusammen mit Vertretern anderer christlicher Konfessionen auftrete und sehe, wie nur schon durch das Amt hier ein großer Respekt da ist. Aber der Respekt muss ja gedeckt sein durch Argumente, durch das Auftreten. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich eine schweizerische christliche Delegation leitete in Istanbul und wir waren im orthodoxen Gottesdienst und gingen aus der Kirche. Und da habe ich etwas erlebt, was mich im Herzen geschmerzt hat, dass Frauen vor uns, da waren orthodoxe und katholische, römisch-katholische Bischöfe, auf die Knie gingen und die Hände küssten und sie wollten dann das auch bei mir. Und das war etwas für mich Unmögliches. Ich möchte nicht, dass jemand vor mir hinkniet. Wenn wir knien, knien wir vor Gott.
Noch bis Ende Jahr 2010 sind Sie Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und da stehen Sie ja 2,5 Millionen protestantischen Gläubigen vor. Was heißt für Sie reformiert sein?
Ich stehe den Menschen nicht vor. Ich tue etwas in ihrem Auftrag und das ist schon etwas ganz Wichtiges für die reformierte Überzeugung des Glaubens. Wir sind eine Kirche von unten. Das heißt, wir verstehen uns sehr stark als Glaubensgemeinschaft, als Gemeinschaft sehr unterschiedlicher Menschen, die auch ihre eigene Glaubensbiografie haben. Wir können den persönlichen Gewissensentscheid und können die Frage, wie wir zu Gott stehen, zum Glauben, können wir nicht delegieren an Institutionen und im übertragenen Sinne auch nicht Verantwortung an den Staat übergeben, sondern die Partizipation, die Bedeutung des einzelnen Menschen, seiner Überzeugung auf dem gemeinsamen Grund des Glaubens an Gott und des Evangeliums, das ist ganz entscheidend. Und ich spüre auch, dass in der Entwicklung der Menschen, in ihrem Denken, die ja zum Glück in Richtung Selbstständigkeit geht, da glaube ich, dass das evangelische Verständnis des Glaubens auch für die Zukunft einen wichtigen Einfluss haben. Wir wollen mündige Menschen für die Institution, für die Kirche, für meine Aufgabe ist das vielleicht nicht so einfach. Denn wie kann man eine Kirche auf ihrem gemeinsamen Grund zusammenhalten, die Kohäsion des Ganzen und trotzdem auch das, was sich entwickelt, ernst nehmen, aufnehmen und fördern?
Für diese Zukunft, die Sie angesprochen haben, ist ja auch wichtig, wie groß die Kirche ist, wer in ihr noch mittut. Nun haben wir einen Trend schon seit Längerem, dass sowohl in den reformierten Kirchen als auch in den katholischen Kirchen Menschen austreten, die Kirche verlassen oder gar nicht erst eintreten. Ich denke, durch diese unglaubliche Erschütterung, die im Moment die katholische Kirche ergreift, wird nochmal ein Urteil gegen Kirche generell wahrscheinlich auch generiert in der Bevölkerung. Wie wird denn dieser Trend sich auf die Dauer für Sie auswirken in der reformierten Kirche, dass Sie kleiner werden müssen?
Ja, es ist so, in der Schweiz wird die reformierte Kirche, werden die christlichen Kirchen kleiner. Weltweit ist es anders. Ich bin, und das freut mich immer, gibt mir auch Energie, konfrontiert mit Situationen in China oder in anderen Ländern, wo die Zahl der Protestantinnen und Protestanten sehr stark steigt. Weltweit steigen die Zahlen der Mitglieder der christlichen Kirchen. Das darf man nie vergessen, aber es ist richtig, wir werden kleiner. Noch gehören 80% der Bevölkerung in der Schweiz zu einer christlichen Kirche. Aber ihre Beziehung zur Institution oder Organisation wird schwächer wie zu anderen. Und ich finde es schade, denn ich bin überzeugt, erstens braucht die Kirche Menschen in ihrer ganzen Vielfalt, die die Sache der Kirche weitertragen. Die Hoffnung und die Perspektiven, die Glauben geben kann. Mir ist es wichtig, dass, auch wenn unsere Kirche die Reformierte kleiner wird, wir eine Drittelsgesellschaft haben, ein Drittel evangelisch reformiert, ein Drittel römisch-katholisch und ein Drittel Angehöriger anderer Kirchen oder Menschen, die entscheiden, nicht einer Kirche anzugehören, was ich natürlich respektiere, dass wir da nicht kleinlich werden, wenn wir klein werden, dass wir auf der Grund der Freiheit des Evangeliums und dieser Gestaltungskraft eine Kirche sind, die offen bleibt für viele Menschen, die ihre Verantwortung übernimmt, die nicht sich zurückzieht in ein Glaubensghetto, sondern wirklich auch darauf vertraut, Kirche ist eine Dienstgemeinschaft, ist nicht Selbstzweck. Und solange es von Gott her Kirche braucht und Menschen, die in der Kirche den Glauben weitergeben, werden wir in einer Form auch weiter existieren.
Gemeinsam können die Kirchen mehr erreichen als jede einzeln für sich. Reden wir von der Ökumene, Thomas Wipf. An der Basis funktioniert diese ja recht gut. Die verschiedenen Kirchen feiern zusammen Gottesdienste, arbeiten auch in den Hilfswerken zusammen. Aber weiterhin stemmt sich ja die römisch-katholische Kirche oder die römisch-katholische Hierarchie, muss man eigentlich sagen, gegen ein gemeinsames Abendmahl mit anderen christlichen Gemeinschaften, mit anderen Kirchen. Ihre Schwesterkirche argumentiert ja mit dem unterschiedlichen Amtsverständnis, also dass das Bischofsamt und das Priesteramt notwendig sind in der Kirche. Thomas Wipf, wie geht es der Ökumene?
Es gibt nicht nur die römisch-katholisch-evangelische Ökumene, es gibt auch die protestantische Ökumene. Und da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren entscheidende Fortschritte gemacht. Reformation bedeutet ja Erneuerung der einen christlichen Kirche. Die reformatorische Bewegung ist an vielen Orten aufgebrochen. Vor allem natürlich auch durch Luther in Deutschland, aber Calvin in der Schweiz und an vielen anderen Orten. Und darum hat sich eine Vielfalt von reformierten evangelischen Kirchen ergeben. Es brauchte Jahrhunderte, bis wir wirklich auch gespürt haben, wir gehören zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Grund, das Evangelium, die Sakramente und den Auftrag in der Welt als Christen zu leben. Das ist die Grundlage der Ökumene und da kann es unterschiedliche Kirchen geben. Wir können darum die römisch-katholische Kirche als christliche Kirche selbstverständlich anerkennen. Es ist auch nicht an uns zu urteilen, wer Kirche ist oder nicht, solange wir den gleichen Grund des Evangeliums Jesu Christi haben. Natürlich hat sich in der Geschichte der katholischen, der römisch-katholischen Kirchen haben sich Elemente ergeben, zu denen wir keinen Zugang haben, die wir auch nicht verbinden können mit biblisch-theologischen Überzeugungen, das Primat des Papstes, diese fast monarchistische Männerhierarchie, der Ausschluss der Frauen aus dem ordinierten Amt. Ich denke, dass alle Kirchen, auch wir, die wir eine Kirche sind, die sich immer reformieren soll, semper reformanda, wir brauchen wieder eine Reformation. Wir brauchen es, denn ich schaue zuallererst, was unsere Aufgabe ist, dass evangelische reformierte Kirche, aber auch die römisch-katholische Kirche, braucht heute dringend eine Reformation, braucht einen Martin Luther und einen Johannes Calvin. Vermutlich übernehmen heute die Menschen in der Kirche diese Aufgabe. Wenn ich daran denke, wie Frauenorganisationen in der Schwesterkirche jetzt auch sich bemerkbar machen und sagen, was sie verändern möchten. Ich habe großes Vertrauen auf die Kraft von unten zur Veränderung der Kirche.
Das heißt, Sie vertrauen sehr stark auf die Basis, was Ökumene angeht, sind aber skeptisch gegenüber den jeweiligen Hierarchien.
Ich verstehe sehr stark, ja, denn es gehört zu unserer Grundüberzeugung, dass wir eine Glaubensgemeinschaft sind. Es ist natürlich schwierig, wenn das Modell eine hierarchische Kirche von oben ist, dass da Veränderungen möglich sind. Aber auch da gibt es Menschen selbst in diesen Ämtern, in der Schwesterkirche der römisch-katholischen, die weiterdenken, die ökumenisch gesinnt sind. Ich denke, das geht quer durch und wir können nicht nur einfach auf die römisch-katholische Kirche blicken und feststellen, was da alles aus unserer Überzeugung falsch ist, sondern wir müssen gemeinsam auf neue Ziele zugehen.
Ist das nicht, wenn ich das nochmal nachfragen darf, nicht sogar ganz gut nach allem, was Sie gesagt haben, dass es diese Unterschiede gibt und dass man nicht noch weiter zusammenwächst? Also diese berühmte Wort von der versöhnten Verschiedenheit, ist das nicht sogar ganz sinnvoll, wenn man sich die unterschiedlichen Kirchenmodelle anschaut, sodass die Menschen doch dann die Wahl haben? Ich gehe lieber zu der etwas freieren, liberaleren, reformierten evangelischen Kirche oder ich bin interessiert an dem, was die katholische Kirche mir zu bieten hat.
Diese Verschiedenheit spiegelt auch die Verschiedenheit der Bibel. In der Bibel spiegelt sich der Glaube der Menschen in der Begegnung mit Jesus, mit den Aposteln. Und das ist auch schon verschieden, sodass Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit kein Skandal ist, sondern eine Bereicherung.
Nicht alle Menschen auf der Welt lesen die Bibel, orientieren sich in dieser Heiligen Schrift, sondern in anderen Heiligen Schriften zum interreligiösen Dialog. Thomas Wipf, Sie waren ja treibende Kraft bei der Gründung des Schweizerischen Rats der Religionen, der Exponenten christlicher, jüdischer und muslimischer Gemeinschaften zusammenbringt. Was ist das Wichtigste, das Sie erreicht haben im Schweizerischen Rat der Religionen?
Das Wichtigste ist, dass es den Schweizerischen Rat der Religionen überhaupt gibt, dass die national Verantwortlichen der Landeskirchen, der jüdischen Gemeinschaft und der muslimischen Glaubensgemeinschaften, später vielleicht auch einmal andere Gemeinschaften, dass sie sich kennen, dass sie sich regelmäßig treffen, dass sie ein Vertrauen entwickelt haben. Das gibt nämlich auch den Boden, dass wir einander Fragen stellen, herausfordernde Fragen. Die Juden haben Fragen an die Muslime und an uns. Wir haben Fragen auch an die Juden und an die Muslime. Das ist das Wichtigste.
Fällt Ihnen konkret eine Frage ein, die zum Beispiel Juden, Jüdinnen oder Muslime den Christen stellen?
Es fällt mir die Frage, die wir diskutiert haben, ein, was geschieht, wenn Menschen den Glauben wechseln wollen? Juden und Muslime sagen uns, kann man gar nicht. Man ist ein Leben lang. Gehört man dieser Glaubensgemeinschaft an? Wir denken da anders. Wir setzen uns dafür ein, dass der persönliche Entscheid des Menschen das Wichtigste ist. In seiner Entwicklung des Glaubens, dass ein Mensch in der Schweiz das Recht haben muss, den Glauben zu wechseln, also zu konvertieren. Und da sind wir nicht am selben Ort. Oder eine andere Frage, wie gehen wir um, wenn wir grundsätzlich verschieden denken, wenn zum Beispiel Muslime keinen Unterschied machen zwischen Politik und Religion, Staat und Religion, und wir aber wieder zusammen mit den Juden davon ausgehen, das ist nicht dasselbe. Der Staat hat nicht mit der Frage nach der Wahrheit zu tun, sondern muss einen freien Raum gestalten, damit Menschen ihren Glauben leben können.
Sie haben vorhin mal erwähnt, in einem anderen Zusammenhang, die katholische Kirche, aber auch die Reformierten bräuchten einen neuen Martin Luther in dieser Zeit. Wenn Sie jetzt mit den muslimischen Gesprächspartnern zusammen sind, denken Sie, dem Islam täte auch ein Martin Luther gut?
Martin Luther oder Johannes Calvin, einer dieser damals am rechten Moment mutigen Menschen. Ja, ich habe gelernt, auch im Zusammensein mit den Muslimen in der Schweiz, auch mit vielen Jungen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin, dass der Islam genauso vielfältig ist, wie die christlichen Kirchen es sind und übrigens auch das Judentum. Und es gibt sehr aufgeklärte, sehr demokratisch gesinnte, vor allem auch junge Musliminnen und Muslime, sodass die These, die vielleicht hinter Ihrer Frage steht, der Islam braucht eine Aufklärung, nicht für alle gilt. Aber ich denke schon, dass es einen europäischen, dass es einen westlichen Islam braucht. Ich denke auch, dass Grundwerte der Menschenrechte, die eine gemeinsame menschliche Errungenschaft sind, dass die mehr und mehr einfließen müssen in geschlossene islamische Systeme. Das geschieht auch. Ich bin im Kontakt mit der evangelischen Kirche im Iran. Viele junge Iraner sind sehr interessiert und suchen auch die Nähe von Christen im Iran, weil sie schon weiter denken, als das System dort jetzt ist. Und da bricht sehr vieles auf. Damit muss man auch sorgfältig umgehen, denke ich.
Kirchen sollen sich ja nicht nur innerkirchlich bewegen, sondern auch in die Gesellschaft sich auswirken, in der Gesellschaft aktiv sein und da mitdenken. Sie, Thomas Wipf, haben das Open Forum Davos initiiert. Das sind Gesprächsforen zwischen Wirtschaftsmanagern und Kirchenvertretern während des Wirtschaftsforums. Warum soll sich die Kirche in die Wirtschaft einbringen, einmischen? Gibt es da eine theologische Rechtfertigung?
Selbstverständlich. Wirtschaft ist eine Realität, in der wir alle leben. Die Bibel hat viele Bilder, die Wirtschaft betreffen, wie wir heute sagen, nämlich das gute Haushalten. Das, was wir haben, die Lebensgrundlagen, ist nach unserem Glauben uns geschenkt, ist uns anvertraut und gehört allen. Aber das muss durch ein Wirtschaftssystem auch bearbeitet werden. Wirtschaft muss Rendite erarbeiten. Wirtschaft muss dafür sorgen, dass die Güter dieser Erde möglichst vielen Menschen zugutekommen. Und das ist eine eminent theologische Aufgabe, nämlich auch die Frage, was ist eine gerechte Verteilung? Es ist ein bleibender Skandal, dass es Menschen gibt, die kaum ihre Lebensgrundlagen bestreiten können, die hungern, und die Armut ist ein bleibender Skandal. Und darauf müssen wir als Christen und als Kirchen immer wieder die Finger zeigen, aber nicht nur die Finger zeigen, sondern selber ja auch uns entsprechend verhalten. Darum ist es entschieden wichtig, dass die Wirtschaft nicht ein Eigensystem ist, sondern immer wieder herausgefordert wird, nach welchen Werten orientiert sie sich. Wirtschaft muss den Menschen dienen. Das Gespräch, das wir parallel zum World Economic Forum führen, ist ein Gespräch nicht nur zwischen Managern und Vertretern der Kirchen, sondern auch Politikern, Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen. Und es geht darum, dass die Fragen, die sonst im geschlossenen WEF behandelt werden, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, dass das Fragen sind, die uns alle angehen. Und darum wollten wir einen Ort schaffen, wo es zu diesem Gespräch, zum Dialog kommt. Und der Erfolg zeigt es auch, dass solche Orte wichtig sind.
Nun wird Ihnen ja kritisch auch vorgeworfen von Drittweltengagierten zum Beispiel, die Sie auch gerade ansprachen, dass das Ganze zu wenig kritisch sei, was da auf dem Open Forum passiert. Zu nah dran am eigentlichen Davos-Forum. Müsste man, um es überspitzt zu sagen, nicht fast sagen, Sie müssten eigentlich als reformierte Kirchen, müssten Sie beim Sozialforum, bei dem großen in Brasilien oder wo auch immer mit dabei sein und nicht so sehr bei dem Davoser Forum?
Das ist kein Entweder-Oder. Delegationen aus unseren Kirchen waren auch und sind beim Sozialforum. Wir haben da auch viel gelernt. Es ist keine Alternative, in den Dialog zu treten. Und wir machen das ja auch aus Grundpositionen, die zum Beispiel im Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund erarbeitet werden, zusammen mit den Mitgliedskirchen. Wir haben sehr früh auch zu dem Problem der Spitzensaläre geäußert. Bevor die Diskussion sehr breit kam, hatten wir gesagt, es ist nicht mehr zu vertreten, dass zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Lohn in einem Unternehmen ein Faktor von 450 ist, also 450 mal größer. Früher war es 40 oder 50 mal und dafür haben wir uns eingesetzt. Wir setzen uns sehr stark auch ein in der Entwicklung der Menschenrechte, weil sowohl von islamischer wie russisch-orthodoxer Kirche die Menschenrechte in Frage gestellt werden. Es ist richtig, wir brauchen beides. Kritische Anfragen. Die kritischen Anfragen bedingen aber, dass wir kompetent sind. Sonst werden Anfragen moralisierend und die Menschen können damit nichts anfangen. Es braucht beides. Es braucht Sachverstand und es braucht die Überzeugung, die wir aus den Quellen unseres Glaubens haben.
Wir leben ja hier in einem kapitalistischen System. Stichwort Bankgeheimnis, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung. Nun, Jesus steht da ganz eindeutig auf der Seite der Armen. Er ist für Solidarität, für Gerechtigkeit. Kann sich ein kapitalistisches System auf Jesus berufen, Thomas Wipf?
Kein menschliches System, kein Wirtschaftssystem, keine Wirtschaftsordnung kann sich direkt auf Jesus beziehen. Zwingli, unser Zürcher Reformator, hat unterschieden zwischen der göttlichen und der menschlichen Gerechtigkeit. Die göttliche Gerechtigkeit gibt uns vor die wirkliche Liebe, die absolute Liebe, die Gerechtigkeit im Sinne. Aber da sind wir nicht. Das ist unser Orientierungspunkt. Wir sind im Raum der menschlichen Gerechtigkeit, wo wir herausgefordert sind, und das ist Knochenarbeit, ein System zu entwickeln, das eben sozial ist, das ausgleichend wirkt. Deshalb ist nicht das kapitalistische System weniger weit von einem anderen möglichen System, dann nicht, nämlich wenn es ausgleichend ist, wenn es sozial ist, wenn es nicht den Egoismus von einigen wenigen fördert. Wir brauchen Ordnungen auf dieser Welt. Die sind im Raum der menschlichen Gerechtigkeit, also relativ, aber wir müssen uns orientieren an der göttlichen Gerechtigkeit. Also da zwischen einem kapitalistischen System, das eben aber doch sozial, das ist die Voraussetzung sein muss, ausgleichend, und dem Willen und der Botschaft von Jesus einfach so zu trennen, das ist etwas schwierig. Jesus hinterfragt uns in allen Systemen.
Nun, man hat es in dem Gespräch gehört, Sie haben sich immer in Ihrer Amtszeit auch sehr stark engagiert außerhalb der Schweiz. Nun waren Sie die letzten Jahre, seit 2006, im Präsidium und Präsident der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen Europas. Sie engagieren sich also auch sehr stark für Europa. Was heißt es für Sie? Soll die Schweiz so bald wie möglich der EU beitreten?
Europa ist viel mehr als die EU. Es gab Europa, bevor es die EU gab, und wird auch in einer veränderten EU wird es Europa geben. Die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa geht weit über die politische Europäische Union hinaus, ist ein basisorientierter Zusammenschluss aller evangelischen Kirchen, der reformierten, lutherischen und allen anderen Traditionen. Es geht darum, dass wir uns bewusst sind, wie wir zusammengehören, weil es in der Gestaltung Europas, und das ist immer auch mehr als die Union, weil es da auch immer wieder die Frage gibt, woran wollen wir uns orientieren? Auch in der Europäischen Union, die eine Friedens- und Wertegemeinschaft ist, die gegründet worden ist, um nie mehr diese Situation zu schaffen, dass europäische Länder sich bekriegen. Das müssen wir in der Schweiz, daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Das war die Motivation. Auch da ist die Frage, wie kann diese Gemeinschaft der Europäischen Union auf Minderheiten Rücksicht nehmen? Wie kann sie eine Union der Bürgerinnen und Bürger werden? Wie kann sie eine soziale Gemeinschaft werden? Ich denke, dass wir mit unseren schweizerischen Erfahrungen der direkten Demokratie und auch der Schwierigkeiten, die wir manchmal damit haben, in der EU, trotz unserer Kleinheit etwas bewirken könnten. Ich denke, die Frage des Beitritts wird sich in den nächsten Jahren nicht stellen, weil die Skepsis, und da ist vielleicht die Schweiz auch sehr stark reformiert geprägt, die Skepsis gegenüber allem, was nicht an Ort in Verantwortung entschieden werden kann, die ist noch sehr, sehr stark.
Dann wäre es doch vielleicht eine gute Idee, wenn Sie ab dem nächsten Jahr, wenn Sie etwas mehr Zeit haben, Herr Wipf, dazu beitragen, dass die Skepsis gerade in der reformierten Schweiz kleiner wird.
Für mich ist ganz wichtig, immer im Gespräch zu sein und auch zu spüren, was Menschen, was ein Volk denkt aus seiner eigenen Geschichte. Mein Anliegen wäre, dass wir nicht ein egoistisches Land werden, nicht ein Land, das sich zurückzieht. Es ging der Schweiz geschichtlich immer dann gut, wenn die Schweiz offen war für die Welt, in der wir leben. Und deshalb dürfte gerade nach evangelischer und reformierter Überzeugung das Wissen, dass wir zusammengehören, über die Grenzen hinaus etwas ganz Entscheidendes sein. Und da helfe ich gerne mit vielen anderen, in diese Richtung zu arbeiten.
Vielen Dank, Thomas Wipf, für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.